Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Valentin Leschka.
Bruno Buchberger ist einer der führenden Informatiker Österreichs, Universitätsprofessor für Computermathematik, Manager, Musiker und war 2010 Österreicher des Jahres in der Kategorie Forschung. Vor kurzem hat er ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel Wissenschaft und Meditation auf dem Weg zur bewussten Naturgesellschaft. Darin geht es um grundsätzliche Fragen wie zum Beispiel, wie kommen wir aus unserer Situation wieder raus? Ist es eigentlich schon zu spät? Und werden wir in einer globalen Katastrophe untergehen? Warum sollten wir den Weg der Wissenschaft und der Meditation gehen? Ja, über diese Fragen und andere werden wir jetzt in der kommenden Podcast-Folge sprechen. Herzlich willkommen, Herr Buchberger.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, mit Ihnen heute zu sprechen.
Beginnen wir mal mit der Einstiegsfrage. Haben Sie heute schon meditiert?
Selbstverständlich, ja.
Selbstverständlich, das heißt, Sie meditieren?
Ja, selbstverständlich, weil ich regelmäßig meditiere, in der Früh und abends, seit 1973. Also eindeutig ja. Ne?
Das heißt, jeden Tag zweimal, oder?
Jeden Tag zweimal, ja.
Und wie lang ungefähr?
Ja, also mindestens 20 Minuten, meistens länger.
Ist doch deutlich relativ lang eigentlich, oder? Also
ja, es erscheint lang. Es ist aber so, dass die Zeit, die man für das Meditieren verwendet, die kommt in vieler Weise zurück, weil man einfach dann fokussierter ist und wahrscheinlich in der Zeit, wo man aktiv ist, dann mehr schafft. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass das irgendwie einen Stress verursacht, dass man meditieren müsste. Okay.
Spüren Sie dann, wenn die 20 Minuten vorbei sind, oder stellt man sich dann Wecker? Wie geht man da vor?
Also im Prinzip ist es so, dass sich das in, sagen wir, 80% der Meditationssitzungen sozusagen, da ist das ganz automatisch, dass man nach 20 Minuten wieder auftaucht.
Okay. Passt, dann machen wir jetzt weiter mit einem kurzen Gedankensprung. Ich stelle eine kurze Frage bzw. werfe Ihnen einen kurzen Begriff hin und Sie antworten dann einfach, was Ihnen so in den Sinn kommt. Klimawandel.
Klimawandel ist ernst zu nehmen und es ist natürlich höchste Zeit, dass wir alle Kräfte bündeln, um dagegen etwas zu machen und in eine gute, positive, glückliche Zukunft zu kommen.
Wohlstand?
Wohlstand ist sehr angenehm und sollte man auf keinen Fall abschaffen.
KI?
KI, ja, Englisch, Artificial Intelligence, AI, bedeutet für mich Algorithmic Intelligence.
Meditation ist für mich?
Meditation ist für mich eines der zwei Bewusstseinsrichtungen. Das eine ist der konzentrierte Intellekt, das andere ist konzentrierter Nicht-Intellekt.
Zukunft.
Ja, Zukunft ist das, was wir gestalten.
Gut, dann geht's jetzt weiter mit dem Hauptteil des Podcasts und wir beginnen gleich mit den wirklich wichtigen Fragen. Wie Sie schreiben, hat sich die Menschheit in eine sehr schwierige Situation hinein manövriert. Wie kommen wir da wieder heraus? Kommen wir da überhaupt noch heraus?
Ja, ich selber bin natürlich total optimistisch, aber nicht in dem Sinne, dass das selbstverständlich ist, dass wir wieder herauskommen. Es liegt hundertprozentig an uns selber. Und wenn wir an uns selber denken, dann eben nicht an die anderen oder immer der andere soll das machen oder die Politik soll das machen oder die Wissenschaft oder die Technologie oder die Firmen oder die großen Konzerne oder die kleinen oder diese Bewegung oder jene. Es muss oder sollte jeder versuchen, selber seinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube auch, dass das die Lösung ist. Die wichtigste Erfindung, dass wir eine Zukunft kreieren, die für uns alle glücklich ist, ist natürlich die Erfindung eines Lebensstils. Ist nicht so sehr die Erfindung einer Technologie. Technologien sind natürlich sehr, sehr wichtig und die Basis für jede Weiterentwicklung, das ist völlig klar. Aber ich halte die schwierigste und wichtigste Erfindung heute, die Erfindung eines Lebensstils für den Einzelnen und dadurch auch für die Gesellschaft, der eben so ist, dass man die besten Ergebnisse und Techniken aus der Wissenschaft und Technologie verbindet mit tiefer Harmonie mit der Natur. Und zwar eben nicht nur so oberflächlich, sondern dass man wirklich die Natur erkennt als das, wo wir selber ja eingebettet sind, ein Teil. Und es ist also nur so möglich, dass wir gleichzeitig den intellektuellen Weg und gleichzeitig den Weg, wo wir also die tiefe, intuitive Verbindung mit der Natur in uns beleben. Und das sollte jeder Einzelne für sich versuchen. Und das glaube ich, dass eben auch die Möglichkeit ist, dann konkret Lebensstile für einen selber zu finden und damit für die Gesellschaft, die für die Zukunft nicht nur tragfähig sind, sondern so, dass wir eine bessere Zukunft für uns alle erfinden.
Da gehen Sie ja im Buch genau darauf ein, wie man quasi diese glückliche neue Stufe erreichen kann. Vielleicht ohne jetzt alle Inhalte schon einmal vorab zu verraten, weil wir wollen ja, dass unsere Hörer natürlich ihr Buch sich dann auch zu Gemüt führen. Wie kann das funktionieren im Detail oder weniger im Detail?
Naja, mein Buch ist jetzt nicht so angelegt, dass ich meine persönlichen Meinungen sage zu den Dutzenden von sehr schwierigen Problemen, die wir natürlich heute haben. Und jedes dieser Probleme muss sehr ernst genommen werden. Und für jedes dieser Probleme muss man eine konkrete Lösung finden. Das ist klar, dass wir eben gemeinsam in der Politik, in den einzelnen Ländern, global, in den internationalen Organisationen, dass wir gemeinsam für jedes einzelne Problem eine konkrete Lösung. Und die Probleme sind heute anders, als sie morgen sein werden. Und jedes Mal sind wir wieder aufgerufen, dass wir natürlich die konkreten Ideen entwickeln, um konkrete Probleme zu lösen. Ich gehe darauf jetzt im Buch nicht ein, sondern fokussiere mich darauf, wie muss der Mindset entwickelt werden? Der Einzelne, was kann der Einzelne in der Entwicklung seines Mindsets machen, dass er in der Lage ist, seinen Beitrag zu leisten, in den kleinen Gruppen, für sich selber, in der Familie, in der Firma, in den größeren, in der Gemeinde, in den Staaten, in den internationalen Organisationen und global. Also es geht mir um den Mindset. Und der Mindset ist eben im Wesentlichen so, dass das Bewusstsein, und man kann jetzt dafür verschiedene Wörter sagen. Man kann sagen, das Bewusstsein, man kann sagen, das Nervensystem, das biologische System, das System Mensch, wie es sich in der Evolution entwickelt hat über Jahrmillionen, dass dieses System eben zwei extreme Richtungen oder Zustände zulässt. Und der eine Zustand ist eben, dass der trainierte Intellekt über auch Jahrmillionen, Jahrtausende, insbesondere die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahrzehnte, der trainierte Intellekt, mit dem wir uns mit der Realität auseinandersetzen und für auch schwierige Probleme auf intellektuellem Wege durch Einsicht in die Natur, Verstehen der Natur bis in die kleinsten, feinsten Ebenen und dann daraus auch Lösungen entwickeln für schwierige Probleme. Das ist die eine Richtung, die geht sozusagen in diametral jetzt eine Richtung und die andere Richtung ist eben das, dass man genauso in seinem Mindset als Einzelperson lernen muss, den Intellekt auch loslassen zu können. Und zwar so loszulassen, dass dieses ewige Rad zwischen Beobachten, Denken, Handeln, das ist unser ständiger Begleiter und das ist das, was man auch im Wachbewusstsein erlebt ständig, wo man von Gedanken zu Gedanken, von Problem zu Problem hüpft, dass man auch lernt, es entspannt loszulassen, um dann zu entdecken, dass das, was übrig bleibt im Bewusstsein, wenn Beobachten, Denken, Handeln kurz oder auch länger andeutungsweise oder sehr klar losgelassen wird, dass das, was übrig bleibt im Bewusstsein, dass das nicht das Nichts ist, wie man vielleicht intellektuell meinen möchte, sondern die Erfahrung dessen, dieses Loslassens, und ich nenne das im Buch Meditationstechniken, die Erfahrung aller Meditationstechniken ist, dass ein Zustand möglich ist im Bewusstsein, wo zwar Beobachten, Denken, Handeln nicht mehr vorhanden ist, wo aber trotzdem das Bewusstsein völlig wach ist und sich seiner selbst bewusst ist. Und in diesem Zustand ist die tiefste Verbindung mit der Natur als Ganzes intuitiv vorhanden. Und das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die viele Dinge auch sehr schnell einrenken kann, ohne dass man große intellektuelle Erfindungen machen müsste.
Stichwort Bewusstsein, Intellekt. Es gibt ja Stimmen, die meinen, die Menschheit hat sich vielleicht zu schnell technologisch weiterentwickelt, quasi, und ist gleichzeitig vom Intellekt her evolutionär nicht mitgekommen, was eben jetzt diese Probleme verursacht. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist in gewisser Weise richtig. Und auf der anderen Seite natürlich muss man das nicht einfach hinnehmen als sozusagen naturgegeben. Es ist insofern richtig, dass in der Evolution auch natürlich der Intellekt ist ein Ergebnis der Evolution. Das ist nicht etwas, was irgendwelche wild gewordene Politiker oder Wissenschaftler oder Technologen oder Manager in den letzten 30 Jahren erfunden haben und das wird jetzt auf uns losgelassen. Nein, es ist eine ganz natürliche Entwicklung in der Evolution, dass wir unseren Intellekt geschärft haben, das Beobachten, das Denken und das Handeln in vielen iterativen Schritten ungeheuer geschärft haben. Und im Buch gehe ich auch näher darauf ein, warum das diese Schärfung immer schneller wird. Es ist jetzt vielleicht zu lange, wenn ich darauf eingehe, habe ich im Buch genau erklärt, warum dieser Schärfungsprozess immer schneller geht. Aber jedenfalls, das ist ein naturgegebener Prozess, die Schärfung des Intellekts und das Probleme lösen durch den Intellekt. Und das ist im Extremfall oder in der extremen überhöhten Ausformung ist das, was wir heute in der Wissenschaft machen und darauf aufbauend natürlich in der Technologie und darauf aufbauend natürlich in der Wirtschaft. Also das ist die intellektuelle Kette, Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, materielle Wohlfahrt. Und es ist eine Spirale, nämlich zurück zur Wissenschaft, wenn wir erkennen, dass wir eben in der Gesellschaft im materiellen Probleme haben, so wie wir sie jetzt sehen. Dann ist natürlich klar, dass man in der Wissenschaft, Technologie, Management tiefer gehen muss. Das ist also richtig, dass das immer schneller geht und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich unsere Physiologie, also das, was unseren Körper ausmacht, insbesondere natürlich das Nervensystem, aber der gesamte Körper hat sich nicht geändert, in den letzten 100 Jahren nicht, in den letzten 1000 Jahren nicht, in den letzten 5000 Jahren im Wesentlichen nicht. Ob in den letzten 100.000, das müssen wir sozusagen erraten, aber sehr wesentlich wird es nicht gewesen sein. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Körper und damit auch, was wir von der Natur brauchen, materiell, dass sich das nicht geändert hat in der Ernährung und die intakte Umwelt und alle diese Dinge. Und jetzt stehen wir natürlich in der Situation, und das ist natürlich das Problem der heutigen Zeit, dass wir intellektuell eine gewaltige Entwicklung durchgemacht haben, unser Leben drastisch verändert haben durch die Technologien, das Leben jedes Einzelnen sich drastisch geändert hat, aber der Körper und die Natur, die Umwelt natürlich sich überhaupt nicht geändert haben, auch nicht ändern können, vor allem nicht so schnell ändern. Und das ist das Problem der heutigen Zeit.
Stichwort Natur. Sie schreiben in Ihrem Buch von einer bewussten Naturgesellschaft, quasi, die diese nächste Stufe der Evolution darstellt. Wie stellen Sie sich so eine bewusste Naturgesellschaft vor? Wie wird da unser Leben so ausschauen? Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das der Einzelne, quasi das Mindset des Einzelnen gemeint? Wie?
Ja, sicher. Ich meine, es hat jetzt wenig Sinn, das zu beschreiben, weil wir müssen das ja zusammen gestalten und das kann nicht irgendjemand jetzt sich ausdenken und dann sagen, jetzt gründe ich eine Partei und jetzt sollen alle das so machen. Das wäre ja ganz unmenschlich. Aber ich sehe das eben diesen evolutiven Schritt über die letzten Jahrtausende, sehe ich eben so, dass es wahrscheinlich so war, soweit man das heute erraten kann, dass vor einigen Jahrtausenden natürlich der Mensch sehr intensiv im praktischen Leben intuitiv, spontan verbunden war mit der Natur und im Prinzip so gehandelt hat, dass er die Natur natürlich respektiert hat, nicht geändert hat und auf der anderen Seite die Natur natürlich für ihn genau das geliefert hat, was er brauchte. Und ich nenne das jetzt einmal einfach hier und in diesem Buch die spontane Naturgesellschaft. Die hatten wir vielleicht vor 5.000, 10.000, 50.000 Jahren. Und die heutige Gesellschaft ist natürlich so, wie wir das vorher besprochen haben, da ist dieser große Gap, diese große Lücke zwischen dem wissenschaftlich-intellektuellen, technologisch-wirtschaftlichen, materiellen Niveau auf der einen Seite, das sozusagen sehr hoch ist, wie immer man das bewertet, hoch oder tief oder wie immer, also sagen wir mal sehr hoch ist, und auf der anderen Seite hat sich die Natur natürlich nicht geändert. Und ich glaube, und das bezeichne ich eben dann mit der bewussten Naturgesellschaft, wir müssen es schaffen, dass wir diese intuitive Verbindung zur Natur wieder beleben, in jedem Einzelnen von uns und damit auch in der Gesellschaft. Diese spontane Verbindung mit der Natur, wo uns spontan, nicht intellektuell, sondern spontan klar ist, was verträgt die Natur, wie sind wir eingebettet in die Natur, nicht getrennt von der Natur, und zwar in jedem Augenblick unseres Lebens. Und gleichzeitig aber die technologische Höhe halten. Und da sehe ich die große Chance auch, große Herausforderung, große Chance, selbstverständlich die wissenschaftlich-technologisch-intellektuelle Höhe nicht nur halten, sondern weiterentwickeln und gleichzeitig aber diese urtümliche, spontane Verbindung zur Natur in uns entwickeln und leben und beleben. Und das, was ich eben mit Meditation bezeichne, ist das, wo ich auch glaube, dass alle Kulturen, wenn man das mal betrachtet in der Historie, über alle Jahrhunderte und vor allem Jahrtausende und Jahrhunderte, alle Kulturen Techniken hatten, um dem Menschen immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich fallen zu lassen in das spontane Erleben der Einheit mit der Natur. Und ich nenne diese Techniken, gibt es sehr viele verschiedene Zugänge. Ich nenne sie eben Techniken, das nenne ich Meditationstechniken. Und da, glaube ich, sehe ich eben denn die Zukunft, dass das beides entwickelt werden muss. Und zwar nicht so, dass die einen technologisch immer weitergehen und die anderen ziehen sich zurück und denken sich halt, ja, die Gesellschaft, das geht eh schon daneben oder da gehören wir nicht dazu oder wie auch immer. Oder wir schalten alles zurück, ja, also Handy weg und Computer weg und Internet weg und so weiter und Auto weg und alles weg und dann geht's uns wieder besser. Nein, die Herausforderung ist diese zwei Extremer im Bewusstsein, dass das jeder Einzelne nicht nur aushält, sondern weiterentwickelt in beide Richtungen und diese Spannung, in der Spannung zwischen den zwei Extremen, also höchst entwickelter Intellekt und höchst entwickelter Nicht-Intellekt, höchst entwickelte Technik, den Intellekt jederzeit loslassen zu können. In dieser Spannung, da sehe ich eben, kann sich ein interessantes Leben entwickeln für uns alle. Und das nenne ich eben die bewusste Naturgesellschaft, wo genügend viele, hoffentlich sehr viele, für sich versuchen, diesen Lebensstil zu entwickeln und sich daran zu erfreuen auch.
Ist mit Natur in dem Fall gemeint quasi so die Umwelt, Fauna, Flora oder eher so die Natur des Menschen, quasi das Bewusstsein?
Nein,
oder
ich meine eigentlich alles, also noch viel mehr als Fauna und Flora. Mhm. Man sieht in der Oberfläche immer nur Fauna und Flora und man sieht in der Natur oft nur die lebendige, die sogenannte lebendige Natur. Aus meiner Sicht gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Die Grenze zwischen Leben und Nichtleben ist genauso fließend, vor allem aus heutiger Sicht. Ich meine, früher war das viel rigider, diese Sichten. Aber je mehr man weiß über die Natur, umso mehr weiß man, dass diese Grenzen alle fließend sind. Das ist die Grenze zwischen dem, was wir Stichwort belebt und unbelebt nennen. Diese Grenze ist fließend, löst sich immer mehr auf. Und auch die Grenze zum Beispiel zwischen den einzelnen Wissenschaften, insbesondere den Naturwissenschaften, das löst sich ja immer mehr auf. Also zwischen Physik und Chemie und Biologie und Kosmologie und so weiter. Also wenn ich Natur sage, meine ich das alles. Eingeschlossen auch den gesamten Kosmos. Ja. Und da sind wir in diesem Planeten ja nur ein Wimpernschlag sozusagen in der Evolution. Ja, und um diese Sicht der Natur geht's auch, weil diese Sicht, die kann man intellektuell entwickeln und das nennt man dann eben die Wissenschaft, wo wir in immer feinere Ebenen dieser Gesamtnatur eindringen, das immer besser verstehen. Und natürlich nicht nur besser verstehen, sondern auch dann die Versuchung haben, das immer besser zu kontrollieren. Und auf der anderen Seite ist es eben diese intuitive Eintauchen in die Gesamtheit der Natur, wo auch die meditative Erfahrung durchaus so ist, dass man in dieser Stille, die man erlebt in der Meditation, dass man dort durchaus auch intuitiv die Erfahrung macht, dass das alles eins ist, also dass es da keine Unterschiede auch zwischen den einzelnen Menschen und insbesondere nicht zwischen dem Einzelnen und der Natur als Ganzes gibt.
Wie wichtig ist da das Umfeld, in dem das Ganze stattfindet? Gerade es leben ja immer mehr Menschen in Städten. Unser Podcast findet da gerade im City Tower in Linz statt. Da braucht es nicht so lange, bis man in der Natur ist. Aber dennoch gibt es jetzt in den Städten an sich wenig Natur. Oder kommt es da mehr auf das Bewusstsein drauf an? Oder es ist wahrscheinlich schon so, dass dieser Zustand leicht erreicht werden kann, wenn man jetzt auf einer Lichtung im Wald sitzt, als in einem großen Wohnblock.
Die Antwort ist, wie bei allen wichtigen Fragen im Leben, ist immer Ja und Nein. Ja, es ist sicher so, wie Sie sagen, dass natürlich, wenn man meditieren möchte, sagen wir regelmäßig meditieren, zum Beispiel so wie ich, zweimal am Tag, dann ist es natürlich außerordentlich hilfreich, dass man sich irgendeine Umgebung sucht, zu Hause oder wie auch immer, wo es von vornherein, sagen wir mal, still ist und Mühe hat, die Sinne loszulassen. In dem Sinne, ja, natürlich ist es günstig. Ja. Auf der anderen Seite nein, weil die guten Meditationstechniken sind so, dass sie unabhängig vom Umfeld funktionieren. Also es ist durchaus möglich, zum Beispiel im Zug zu meditieren oder wenn draußen Lärm ist und so weiter. Ich meine, es ist nicht, dass man das mit Gewalt sucht, dass man sozusagen sich eine schwierige Situation sucht, aber es ist umgekehrt, ja. Die Stille kommt in einem selber und es wird in der Umgebung auch still. So könnte ich das eigentlich beschreiben. Und außerdem ist es eben so, je regelmäßiger man meditiert und über je längere Zeit, umso mehr wird klar, dass wir eben in unserer Entwicklung, zum Beispiel im Städtebau, in der Architektur, im täglichen Leben, in der Ernährung, wie wir in unsere Lebensumgebungen, Städte, Dörfer und so weiter, natürlich die Natur nicht nur hereinholen, sondern sie zuerst nicht zerstören und dann in dieser Natur leben. Und dann wird der Wunsch auch immer größer und auch die Fähigkeit, dass man beiträgt dazu, eben im Konkreten dann neue Lebensstile zu entwickeln, zum Beispiel neue Orten der Architektur, wo eben die besten Erkenntnisse aus der Technik, Naturwissenschaften, Ökologie und alle diese Dinge natürlich heute einfließen und gleichzeitig man aber das spontane Gefühl nicht verloren hat, was wir jeder nämlich im Prinzip jeden Tag in der Umgebung bräuchten, sei es im Büro, sei es zu Hause, wo immer wir sind, wie der Verkehr organisiert ist, wie die Städte organisiert ist, wie die neuen Viertel entstehen, wie man arbeiten, wohnen, Freizeit harmonisiert und alle diese Dinge.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie meditieren seit den 70er Jahren. Wie ist damals eigentlich losgegangen? Wie ist Ihre Entscheidung gefallen? Hat es dann Impuls gegeben?
Naja, es war eigentlich so, dass ich, seit ich so 14 war, ja, das ist schon eine Zeit lang her, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es irgendwie noch was geben muss, sozusagen im Leben, das irgendwie tiefer geht als das, was man sozusagen jeden Tag ständig erfährt. Das war damals so wie heute. Sehr viel hat sich nicht geändert. Natürlich nach außen hat sich viel geändert. Aber in der Art und Weise, wie wir unser Leben, tägliches Leben empfinden, hat sich nicht sehr viel geändert. Und war ich immer interessiert an diesen Zugängen, wie man eben das Leben ganzheitlicher betrachten kann oder erfahren kann. Es geht ja nicht nur um intellektuelles Betrachten, es geht um Erfahren. Und ich habe dann eigentlich, seit ich 14 war, alle möglichen und unmöglichen Techniken, meditativer Art wie Yoga und Zen-Meditation und alles Mögliche, auch mit christlichem Hintergrund und so. Weil ich bin natürlich dadurch, dass ich in Tirol aufgewachsen bin, war natürlich zuerst die Sozialisierung sehr christlich orientiert und jede Kultur hat auf ihre Arten sehr meditative Angebote sozusagen. Und ich habe das alles ausprobiert und experimentiert und so, und ich bin dann eben auf diese vedische Tradition gestoßen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das irgendwie propagiere und sage, jeder muss diese oder jene Tradition, weil Traditionen gibt es verschiedene. Es sind verschiedene Techniken. Das Ziel ist immer das Gleiche. Und man kann sich einem Ziel von sehr vielen Seiten nähern. Und je nachdem, wo man startet, muss man einen anderen Weg gehen, damit man zum Ziel kommt. Das Ziel aller dieser meditativen Techniken ist aus meiner Sicht immer dasselbe. Man kann es schwer in Worte fassen. Es erfährt jeder, wenn er diesen Weg geht, oder auch wenn er nicht geht, hat jeder so im Leben seine Erfahrungen von Stille in unterschiedlicher Form. Und das Wort kann sehr verschieden sein. Der eine sagt Entspannung, der andere sagt Stille, der andere hat irgendein anderes Wort, also weiß ich, ruhiges Bewusstsein oder wie auch immer. Ja. Die Erfahrung ist das Wesentliche, die Wörter sind nicht wichtig, die Wege sind verschieden. Und ich habe eben sehr viel experimentiert und habe dann eben, seit 1973 mache ich diese eine Art der Meditation, und wenn man dann für sich selber das gefunden hat, was eben auch zum Lebensstil passt oder auch wahrscheinlich zur eigenen Psychologie oder wie auch immer, dann ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auch regelmäßig dabei bleibt.
Das heißt, die Meditation begleitet Sie jetzt schon sehr lange, genauso wie die Wissenschaft.
Ja.
Wann ist eigentlich die Entscheidung gefallen, quasi beides zu kombinieren in einem
Buch?
Ja,
seit ich 14 bin. Ja. Genau. Mich hat auch alles interessiert, also wie ich im Gym war, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, natürlich, es war damals viel, viel angespannter, das Leben im Gymnasium, also als Junger, wo man nicht wusste, also wo geht's hin und so weiter, und natürlich die Traditionen und alles. Also ich fühle mich jetzt natürlich so frei wie noch nie, und damals musste man natürlich den Weg finden sozusagen, aber Gott sei Dank, ich glaube, ist das in jedem eingebaut, dass er natürlich gewaltiges Bedürfnis hat, sich intellektuell zu entfalten. Und intellektuell ist ja vielfältig, das geht natürlich bis zum Musischen. Also ich meine jetzt nicht die Unterscheidung Intellekt und Musisch und diese Dinge, also es sind alles in der Aktivität zu entfalten, das ist ein natürliches Bedürfnis, was immer die Aktivität ist, die zu perfektionieren und immer höhere Höhen zu erreichen. Das kann eben jetzt Mathematik sein, das kann Informatik, das kann Kunst sein, das kann eben Musik sein, was auch immer. Oder eben Management oder Firma gründen oder wie auch immer. Das ist alles die eine Richtung. Und die andere ist eben die, in jedem auch drinnen ist, dass er sich so richtig einmal, dass er loslassen kann und dann schaut, was passiert dann.
Meditation und Wissenschaft wirken ja, da klingen auf den ersten Blick ja relativ widersprüchlich. Mhm. Sind es vielleicht gar nicht so, weil ich habe mir sagen lassen von einem Meditationsexperten bei uns im Büro, dass der Ursinn von der Meditation auch ist, Dinge eben bei der Wurzel zu erkennen und Probleme nicht zu negieren, sondern sie einfach so zu sehen, wie sie eben wirklich sind. Stimmen Sie dazu? Und wenn ja, dann gibt es ja eigentlich eine große Parallele zur Wissenschaft.
Ja, es ist eben auch hier wieder Ja und Nein. Ja. Es ist so, die zwei Bewusstseinsrichtungen sind 180 Grad entgegengesetzt, weil es eben in der Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft geht es eben darum, den Intellekt, mit dem Intellekt, mit dem Beobachten, Denken, Handeln, Zyklus immer tiefer zu gehen, weiter zu gehen, mehr zu erreichen und so weiter. Und beim Meditieren ist natürlich das totale Loslassen von diesem Zyklus Beobachten, Denken, Handeln. Also in dem Sinne ist es, könnte es nicht extremer anders sein. Ja? Nur, ja, es ist dann die Erfahrung nach einiger Zeit, und der Zeit spielt hier keine Rolle. Das kann eine Stunde sein, das kann ein Leben sein. Ja, ich sage, nach einiger Zeit ist die Erfahrung die, dass das, was zum Schluss sich zu erkennen gibt im Intellektuellen, also je tiefer man in der Wissenschaft geht, Technologie, erkennt man natürlich immer feinere Ebenen in der Natur. Und in der Meditation erfährt man nicht intellektuell, auch immer feinere Ebenen der Natur. Und irgendwo kommt der Punkt, wo man merkt, das ist dieselbe Natur. Und in dem Sinn, ja, es ist kein Unterschied in der letzten Erfahrung. Die Wege sind sehr verschieden. Und deswegen auch der Untertitel in meinem Buch Wissenschaft und Meditation sind die größten Extremer, die man sich im Leben vorstellen kann. Aber die letzte Erfahrung ist in beiden Richtungen völlig ident. Hm.
Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis diese Erfahrung eingetreten ist? Wie viele Jahre der Meditation mussten da vergehen?
Ja, danke für diese wunderbare Frage. Weil, wie ich schon vorher sagte, Zeit ist eine sehr relative Sache. Die Erkenntnis, die reift, ja, die ist vielleicht nach der ersten Stunde, wo man vielleicht beides einmal andeutungsweise gemacht hat, merkt man den großen Unterschied und merkt man vielleicht andeutungsweise auch die große Identität der letzten Erfahrungen sozusagen. Und diese Erfahrung, die reift über die Jahre und die wird immer klarer, bis eben zum Punkt, wo man vielleicht das Bedürfnis hat, das einmal klar und deutlich in einem Buch auszudrücken.
Sie gehen auf eine Frage ein im Buch. Werden wir aufgeweckt durch eine nahende Katastrophe und deswegen eine neue Entwicklungsstufe erreichen und dadurch quasi die besten Kräfte mobilisieren aus einer Not heraus? Jetzt war es ja immer schon so, dass die Menschheit unter Druck, unter schwierigen Bedingungen besonders kreativ und leistungsfähig geworden ist. Erwarten Sie auch, dass das jetzt angesichts der Zustände, die voraussichtlich den Prognosen entsprechend jetzt nicht besser werden, ähnlich sein wird in Zukunft?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen und vor allem hoffe ich, dass das sein wird, weil sonst könnte es ein bisschen kritisch werden. Ja, natürlich ist völlig richtig, in der Geschichte war es auch immer so, auch in der nichtmenschlichen Geschichte, also bevor es den Menschen gegeben hat, war immer der größte Sprung immer der, wenn es große Spannungen gegeben hat. Und dann muss irgendetwas passieren, damit man diese vermeintliche Spannung auflösen kann in der Evolution zu einer höheren Stufe. Und das war in der Menschheitsgeschichte natürlich auch immer so. Und in dem Sinne kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch so passieren wird. Natürlich, es kann auch anders sein, wenn wir das nicht so ernst nehmen und uns nicht so bemühen, wie wir vielleicht könnten. Dann könnte natürlich auch der Zeitpunkt sein, wo die Natur sozusagen sagt, dass er genug mit dieser Krankheit Mensch, nicht? Und wir wir führen die Evolution eben irgendwo anders weiter, ne? Also aus dem Gesichtspunkt des gesamten Kosmos ist das ja wie ein Wimpernschlag. Aber für uns selber ist es natürlich von außerordentlicher Bedeutung. Und außerdem sollte es auch so sein, wo immer man steht, und wir stehen eben jetzt hier, und jeder Einzelne steht in seinem Leben in einer gewissen Situation, und die Menschheit als Ganze steht eben jetzt in dieser Situation, und da sollten wir immer das Gefühl haben, wir haben jetzt die große Chance und die große Möglichkeit, jetzt etwas sehr Interessantes, sehr Beglückendes, Neues zu erarbeiten. Und ich glaube, wir haben alle Mittel dazu, intellektuell und nicht intellektuell.
Heißt das Ganze, dass vielleicht die Situation noch schlimmer werden muss, deutlich schlimmer, vielleicht bevor wirklich der Großteil der Menschen erkennen, worum es eigentlich geht? Die negativen Auswirkungen des Klimawandels, die spürt man ja jetzt in Europa so im Alltag noch nicht wirklich. Natürlich, die Sommer sind heiß, vielleicht es gibt mehr Wetterextreme, aber man ist noch nicht wirklich massiv als Durchschnittsbürger beeinträchtigt im Alltag. Es gibt da sehr viel Klimawandelleugner. Kann es sein, dass der Prozess einfach noch dauern wird, bis wir das wirklich spüren?
Ja, ich hoffe sehr, dass viele Leute oder genügend viele Leute, vielleicht die Mehrheit, wie auch immer, dass die ihre besten Kräfte mobilisieren, und zwar in beide Richtungen, und zwar dieselben Leute in beide Richtungen. Ich hoffe sehr, dass das passiert, ohne dass man da irgendwie ständig mit die Rute ins Fenster stellen muss. Ich meine, das ist eigentlich schon sehr traurig, dass man überhaupt sich die Frage stellen muss, ja, wann fangt ihr endlich an, A, zu denken, B, nicht zu denken? Ja, ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil eigentlich müsste es ja anders sein. Also wenn es uns jetzt perfekt ginge und wir überhaupt keine der 20 Fundamentalkrisen auf dieser Welt hätten, das heißt ja nicht, dass wir dann nicht sollten. Jeder für uns in seiner eigenen Evolution diese zwei Bewusstseinsrichtungen voll entfalten. Ne? Auf der einen Seite natürlich technisch, wissenschaftlich aktiv perfekt zu werden und sich immer weiter zu entwickeln und höhere Stufen zu erreichen für sein persönliches Leben, für die Gesellschaft. Und auf der anderen Seite eben, dass man, so könnte man auch sagen, das Ganze nicht so tragisch nimmt, ja? Indem man nicht meint, das Glück hängt davon ab, ob man jetzt materiell das oder jenes erreicht, sondern dass man genießt, dass man völlig entspannt Dinge sehen kann und die Natur sorgt für einen. Ja, so könnte man das auch betrachten. Ja. Die tiefe Erfahrung, dass die Natur eigentlich sorgt, ja, für uns sorgt. Ja.
Ich habe schon das Gefühl, es gibt nicht nur in Österreich generell global eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit in Teilen der Gesellschaft. Wie frustrierend ist das eigentlich für jemanden, der selber Wissenschaftler ist?
Nein, ich finde das überhaupt nicht frustrierend, sondern ein ganz wesentlicher Punkt der Wissenschaft ist ja nicht die Inhalte der Wissenschaft. Wenn man fragt, was ist Wissenschaft, dann meine Manke, das sind gewisse Inhalte, weiß ich, dass der Einstein ist MC Quadrat oder solche Dinge, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, natürlich die Inhalte, das ist schon was für die meisten Menschen, die Wissenschaft ist. Aber die Wissenschaft ist eigentlich eine Methode, um neue Dinge zu erkennen und Probleme zu lösen, also beides. Wissenschaft ist eine Methode, um Wissen zu erlangen und darauf aufbauen, Probleme zu lösen in der materiellen Welt. Und diese Methode hat eigentlich nur einen einzigen Lehrsatz oder einen einzigen Algorithmus, der Algorithmus der Wissenschaft, die Methode der Wissenschaft. Und das ist das, die Freiheit des Denkens, die Möglichkeit, alles zu kritisieren, was ein anderer sagt, und zwar straffrei. Und auch wenn es blöd erscheint, was man hier sagt oder kritisiert, ist es aus meiner Sicht die größte Errungenschaft unserer Art, heute Wissenschaft zu betreiben, war die Erkenntnis, und die ist noch nicht alt, die ist noch nicht, die ist vielleicht 300 Jahre alt, in dieser expliziten Form. Implizit war es bei den alten Griechen, Sokrates und so, da waren manche schon sehr, sehr klar in Bezug darauf, was die Kraft der Möglichkeit ist, des Menschen straffrei kritisieren zu dürfen, denken zu dürfen, sprechen zu dürfen, sich äußern zu dürfen, was immer man sagen möchte, auch wenn es für einen anderen verletzend oder blöd oder unmöglich klingt. Und deswegen, aus meiner Sicht ist so, ja, selbstverständlich, manche Leute gewisse Dinge, die gewisse Wissenschaftler sagen, in Frage stellen, ja, das ist das Recht eines jeden. Und wenn wir das nicht mehr hätten, gäbe es auch keine Wissenschaft mehr. Also ich sehe da keine große Diskrepanz. Natürlich könnte es dann manchmal das oder jenes ärgern. Aber gerade gesellschaftliche Dinge, die haben immer zwei Seiten. Und da ist man gut beraten, aufeinander zu hören, auch wenn es einem manchmal nicht schmeckt. Und da sehe ich nicht das große Problem, dass wir deswegen keine gute Zukunft erreichen können, weil es gewisse Leute gibt, die halt extreme Positionen vertreten. Ja, ist also noch so weit, solange sie sie nicht mit Gewalt vertreten und dann jeden anderen sozusagen einlochen oder eben ins Straflager verschicken, der nicht derselben Meinung ist. Ja. Das ist eben der Punkt. Ja. Und das, was Wissenschaft ausmacht, methodisch, ist das der entscheidende Punkt. Und das ist auch dasselbe Grundlage, den wir politisch haben, in dem, was wir Demokratie nennen, die Möglichkeit, dass wirklich jeder seine Meinung denken kann sowieso, aber auch sagen kann. Und dann natürlich ist es die kreative Kraft von uns allen, dass wenn extreme Positionen aufeinander treffen, dass man so lange das diskutiert und bedenkt und analysiert und hin und her, bis man nicht findet, der eine hat recht oder der andere. Denn die besten Fortschritte in der Geschichte, auch in der Wissenschaft, gab es immer, waren sehr kreative Leute in Situationen, wo es sehr extrem gegeneinander stehende Meinungen gegeben hat, in solchen Situationen mit größter Kreativität eine Sicht gefunden haben, eine Lösung, wo nicht das eine nur oder das andere, sondern wo beides drin war. Und da könnten wir jetzt alle Beispiele nehmen der letzten 10 Jahre, wo man der Meinung war, ja, die, nicht wahr, die sind gegen alles und die anderen, die sind nur Wissenschaftler und die wollen nur immer da impfen und die anderen, die sind gegen alles und kleben sich da fest und so. Ja, das, so kann man das nicht betrachten. Also sind wir froh, dass es sehr extreme, verschiedene Meinungen gibt, aber dann eben nicht, kann man das nicht durch gegenseitiges Ermorden lösen, sondern man muss sehen, dass es dann die eigentliche Kreativität das ist, dass man sich einmal zuhört, und dann einmal das wirklich versteht, was der andere wirklich meint, das einmal in sich wirken lässt und dann sieht, ja, das sind sehr entgegengesetzte Dinge. Und jetzt, wo ist die Synthese? Und das ist der kreative Augenblick. Ja.
Natürlich gar nicht so leicht, sowas zu schaffen.
Nein, das ist nicht leicht. Ja. Das ist leicht. Und dafür gibt es auch kein Rezept. Das kann man nur üben, aber üben kann man es, ja. Und nur, damit ich hier eine kleine Werbeeinschaltung, ja, ich habe ein eigenes Seminar für Manager, das nenne ich eben die Kunst des Erfindens, wo eigentlich der Kern des Seminars ist, das Einüben an vielen Beispielen dieser Gabe oder dieser Fähigkeit, die man trainieren kann, wie man in extrem verschiedenen, für extrem verschiedene Meinungen, Pole, das zustande bringt, in sich die Kräfte zu mobilisieren, dass man eine vielleicht unerwartet interessante gemeinsame Lösung findet. Das kann man trainieren, aber nicht so, dass da dann eine Garantie gibt. Ja, die gibt's nie, weil jedes dieser Probleme für sich ist wieder anders. Ja?
Okay. Das heißt, wir können mitnehmen vielleicht die nächste, ja, aufgeregte Diskussion im Familienkreis oder mit Freunden nicht, als, nicht nur als Ärgernis irgendwie betrachten, ja, sondern auch als Chance, vielleicht gemeinsam was mitzunehmen daraus.
Ja, völlig richtig, völlig richtig. Ich meine, es ist natürlich so, wenn in so einer Diskussion eine Seite schon grundsätzlich nicht an einer gemeinsamen Lösung interessiert ist, da kann man auch niemanden zwingen. Ja? Okay, ist halt so, die wollen gar nicht, oder man selber will gar nicht sich die Mühe machen, diesen etwas mühsamen Prozess des Synthetisierens durchzugehen. Da kann man natürlich auch niemanden zwingen. Aber wenn einmal so grundsätzliche Bereitschaft da ist, sich zuzuhören, oder jemand von außen die Aufgabe hat, so als Art Mediator, ich sehe das eben mehr als ein Mediator. Ein Mediator ist eher ein Kompromissfinder, auch sehr, sehr wichtig. Oft geht nichts anderes als ein Kompromiss. Aber mein Credo sozusagen auch als Manager war immer das, wenn es möglich ist, in solchen Situationen, wo es extreme Gegensätze gibt, bevor man sich auf die eine Seite schlägt oder nur auf die andere oder nur einen Kompromiss macht, einmal zu schauen, ob man nicht mit den verfügbaren Kräften und natürlich den verfügbaren oder den handelnden Personen etwas findet, was mehr ist als die zwei einzelnen Gegensätze und mehr als ein Kompromiss, nämlich eine Synthese, wo beide ursprünglich entgegengesetzten Stoßrichtungen beide blühen können. Also nicht rot und blau, nur rot oder nur blau und auch nicht blassrot oder blassblau, sondern etwas, was so ist, dass es besser ist als nur rot und nur blau, aber rot und blau sich voll entfalten können. Ja. Mhm.
Vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema Umwelt, Klimawandel, Umweltverschmutzung. Ich habe vor kurzem mit Ihrem JKU-Kollegen, mit dem Alois Ferscher, gesprochen zum Thema Nachhaltigkeit. Und er hat gemeint im Gespräch, also ich habe ihn gefragt, ob es nicht eigentlich 5 vor 12 ist, sondern vielleicht sogar 5 nach 12.
Ja.
Er meinte, für ihn ist eher schon 10 nach 12.
Ja,
das heißt, er war nicht sonderlich optimistisch, hat aber gleichzeitig gesagt, aufgeben ist für ihn auf keinen Fall eine Option. Man muss jede noch so kleine Chance auf Veränderung, die es gibt, versuchen zu nützen. Wie sehen Sie das? Wie optimistisch sind Sie insgesamt?
Es ist jetzt schade, dass der Kollege Ferscher nicht hier ist, der ein guter Freund von mir ist. Und wir scherzen auch oft und so. Also ich möchte jetzt einen Scherz machen mit ihm, ohne dass er da ist. Und eben ihn daran erinnern, dass wir vielleicht vor 15 Jahren einmal ein Gespräch hatten oder er hat einen Vortrag gehalten, wie auch immer. Und da war eben sehr optimistisch, dass das Gesamtsystem, das globale Gesamtsystem ein ziemlich stabiles ist. Und es ist sehr interessant für mich, also dass Sie das jetzt berichten, dass er eher jetzt das Gefühl hat, es ist 10 nach 12. Das muss man natürlich dann sehr ernst nehmen, weil dann könnte es wirklich kritisch werden, ja, wenn solche Leute wie er, der ja doch sehr viel für Technologie tut und getan hat und weiß, wie der Laden läuft sozusagen technologisch, wenn er das jetzt sehr kritisch sieht, natürlich... Ich könnte das auch sofort kritisch sehen. Nämlich, wenn wir eben nichts tun, dann ist es vielleicht, weiß ich, 5 nach 12 oder 10 nach 12. Also in meinem Buch gebe ich vor allem auch, um zu provozieren oder um eben zu stimulieren, gebe ich eine andere Parole aus und ich sage, es ist nicht 5 nach 12, sondern es ist 12 vor 5. Ja, und da fragt mich natürlich dann jeder hoffentlich, ja, was meinst du damit mit 12 vor 5? Ja? Und 12 vor 5 ist für mich das Lebensgefühl, ich stehe um 12 vor 5 an einem schönen Frühlingstag oder Sommertag auf der Veranda meines Hauses und schaue nach Osten und da geht die Sonne auf. Und in diesem Anblick habe ich vergessen, Gott sei Dank, was war gestern? Welche Probleme hatte ich gestern? Welche ungeheuren Probleme könnte ich für heute noch mitnehmen? sondern ich bin jetzt einmal ganz erfasst von dieser ungeheuren Chance, dass da im Osten die Sonne aufgeht mit einer ungeheuren Energie, auch einer gewissen Milde, weil das Ostlicht ist besonders milde, es ist nicht so, wie wenn es eben schon 10 nach 12 ist und in der Mittagszeit schattenlos die Sonne herunterbrennt. Nein, 12 vor 5. Die Sonne hat alle Möglichkeiten. Man sieht in ihr alle Möglichkeiten, das ungeheure Potenzial. Aber es ist noch milde. Und wir haben die Möglichkeit, den Tag zu gestalten. Aber wir haben ein ungeheures Potenzial. Also nicht nur die Energie der Sonne, sondern wir haben natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende in unserer Gesellschaft, vor allem durch die Wissenschaft, das muss ich jetzt schon einmal anmerken, haben wir natürlich eine ungeheure Höhe erreicht, was die Einsicht betrifft, die wir über die Natur in uns und um uns haben.
Vielleicht fast zum Schluss noch ein kurzer Exkurs. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass so im Kontext des Kosmos natürlich die Menschheit nur ein Wimpernschlag ist, mehr oder weniger. Ein bisschen philosophische Frage dazu. Vor circa 2 Milliarden Jahren hat es auf der Erde das erste große Massensterben gegeben, wie Cyanobakterien Photosynthese betrieben haben und dadurch dann ja Sauerstoff entstanden ist. Und dieser Sauerstoff war ja dann für den Großteil der anderen Lebensformen, die damals eben auf der Erde existiert haben, sehr giftig. Irgendwann ist dann das Verhältnis gekippt, es ist eben zu einem höheren Sauerstoffgehalt gekommen und dann eben zu diesem ersten großen Massensterben. Dadurch sind dann aber andere, vermeintlich höhere Lebensformen entstanden und letztendlich auch wir. Könnte es nicht auch sein, dass quasi durch unsere Abfälle, das heißt durch unsere Umweltverschmutzung, durch das Gift beispielsweise, das wir erzeugen, die Grundlage für ganz neue Lebensformen geschaffen werden, die vielleicht ja viel höher entwickelt sind irgendwann als wir es aber.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich habe da kein Problem, mir das vorzustellen. Nur für das Jahr 2024, 5. März, da kann ich mich an diesen Ideen wirklich von Herzen erfreuen. Nur gehe ich jetzt hinaus und werde trotzdem versuchen, die restlichen x Lebensjahre, die ich noch mit Sauerstoff verbringen kann, so zu benutzen, dass wir in diesem Rahmen, in dem wir uns befinden, für mich selber und für alle hoffentlich einen kleinen Beitrag machen kann.
Davon wollte ich Sie jetzt nicht abbringen.
Wie wir ein sehr glückliches Leben führen können. Denn das wird immer so sein. Also auch wenn wir jetzt 2 Milliarden jetzt in die Zukunft schauen wollten und da gibt's uns nicht mehr und unsere Spezies nicht mehr und das Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr und das Ganze ist gekippt, aber es hat sich ganz was Interessantes, Neues entwickelt, dann wird es für die, sorry, Leute ist schon das falsche Wort, für diese Kreaturen oder wie auch immer, ja. Ja, die dann die Erde bevölkern, die man vielleicht gar nicht mehr sieht, weil die schauen nicht so aus wie wir und so weiter, die sind verborgen in irgendwelchen Systemteilen, aber empfinden sich als Individuum, ne? Dass diese Kreaturen für sich genauso wieder eine Art moralische Verpflichtung haben, aus ihrem System das Beste zu machen. Denn die Evolution des Kosmos, die ist eben länger oder das sind eben nur Wimpernschläge. Und jeder Wimpernschlag für sich ist höchst wichtig in dem Anblick. Ne? Also es ändert sich moralisch. Moralisch ändert sich nichts. Ne? Also wir erfinden schon die Ethik dieser nächsten Kreaturen. Ja, und die bleibt in gewisser Weise immer gleich. Das ist der Dienst an der Evolution. Ne?
Zum Abschluss wieder zurück in die Gegenwart. Gibt es noch irgendwelche konkreten Handlungsanweisungen quasi, Das klingt so, klingt zu streng wahrscheinlich, die man den Hörern mitgeben kann, irgendwelche Tipps, was die Lebensweise betrifft.
Gerne. Ne? Ich meine, es ist vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, isst alle vegetarisch oder solche Dinge oder baut alle jetzt neue Häuser, reißt die alten Häuser ab und baut neue und so weiter. Denn es muss wirklich jeder für sich seinen Lebensstil und seinen Beitrag dann leisten zu einem interessanten neuen Lebensstil, der eben in Harmonie mit der Natur ist und die technischen Entwicklungen bestens benutzt, aber in Harmonie mit der Natur. Nur das, was man für alle sagen kann, das ist schon das, und das wäre meine Anregung. Also es kann nicht mehr als eine Anregung sein, ne? Den Intellekt zu schulen, und da gibt es so viele tausend Möglichkeiten heute mit Kursen und Videos und YouTube, und kann jeder, ob er diese Schule gemacht hat oder diese. Es geht darum, selber aus dieser ungeheuren Fülle von möglichen Informationsangeboten solche auszuwählen, wo man selber in dem intellektuellen Verständnis unserer Natur tiefer und tiefer kommt. Und in der Mitte drinnen steckt natürlich das Training des Intellekts, wie man scharf denkt. Ich nenne das Mathematik, obwohl das niemand hören möchte. Aber in der Mathematik geht es nicht darum, ob man jetzt integrieren lernt oder diese Formel oder jene Formel. Es geht um das systematische Denken, das vorbehaltlose, kritische Denken, systematische in Stufen, top-down, also schwierige Probleme auseinander zu dividieren, klare Begriffsbildung, alle diese, also Denktechnik. Und da kann man so viel lernen, auch ganz gleich, welchen Hintergrund man hat oder was man jetzt bisher für Ausbildung hatte. Und das ist die eine Sache, die wirklich, wo jeder seinen Beitrag leisten kann, besser denken zu lernen, besser mit dem Intellekt umzugehen. Und das andere ist eben, wo derselbe Mensch, nicht der andere, nicht derselbe Mensch, lernt, wie er jederzeit diesen gesamten intellektuellen Prozess loslassen kann, sich völlig entspannen kann und einmal schauen, was hat die Natur zu sagen, was hat die mir zu sagen. Ja, also die sagt gar nichts, aber, aber zu erfahren, was ist dann, ja? Und diese Erfahrung ist ungeheuer interessant und die löst viele Dinge ganz von selber. Ein sehr weiser Mensch hat einmal gesagt, die Lösung aller Probleme ist das, dass es keine Probleme gibt. Ich meine, das klingt wie eine Frotzelei, das ist ja klar. Natürlich haben wir Probleme, ja. Aber es steckt eine tiefe Weisheit drin. Die kann man aber nur schätzen, wenn man den Mindset hat, dass man die Gelassenheit hat. Ja, und da passieren dann wirklich viele Dinge, wo man zum Beispiel aus einer Meditation herauskommt und nicht mehr weiß, was das Problem war, weil es in Wirklichkeit keines war. Vor allem, wenn es um, also nicht Probleme, ob man jetzt den Kran mit der Tragweite oder mit der Tragweite verbinden muss, sondern also Probleme, die eben sehr viel mit zwischenmenschlich und eigener Persönlichkeitsentwicklung, Gefühlen und so weiter zu tun hat. Ja. Und da ist es eben oft so, dass wenn man einmal richtig Stille erfahren hat, dass dann gewisse Dinge nicht mehr als Problem erkannt werden können oder gar nicht mehr hier sind. Ja.
Super, danke für das Schlusswort, danke für das spannende Gespräch und ja.
Ja, ich danke von Herzen. Es ist immer wieder eine große Freude, mit Menschen wie mit Ihnen zu sprechen. Es ist sehr anregend, ja. Danke vielmals. Ja.
Danke.